HR Info. Das Interview.
Mit Christopher Plass. Meinen Gast kann man getrost als Person der Zeitgeschichte bezeichnen. Es ist Carla Del Ponte, unvergessen als erfolgreiche Chefanklägerin gegen die Gräuel im ehemaligen Jugoslawien. Gescheitert allerdings, das sagt sie selbst, im Syrien-Konflikt. Sie war Mitglied einer UN-Untersuchungskommission, wollte Kriegsverbrecher dort entlarven und gab letztes Jahr entnervt auf. Carla Del Ponte, gebürtig in der Schweiz, jetzt 71 Jahre alt, ist für ihr Engagement für die Gerechtigkeit jetzt mit dem Hessischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Wenn man ihr so gegenüber sitzt, fragt man sich, wo hat diese zähe Frau all die traumatischen Schilderungen, mit denen sie sich auseinandersetzen musste, persönlich hingesteckt? Sie geht cool damit um. Mit der Schlangengrube, in der sich Machthaber und Kriegsverbrecher tummeln, und sie bleibt auch cool im Umgang mit leibhaftigen Schlangen. HR Info, das Interview mit der hessischen Friedenspreisträgerin Carla Del Ponte. Frau Del Ponte, schön, dass Sie da sind. Manchmal denke ich, wenn Sie im schönen Tessin vor dem Fernseher sitzen, da leben Sie ja, da kommen Sie auch her, und dann sehen Sie diese grauenhaften Bilder aus Syrien, die wir heute oder in diesen Tagen alle sehen müssen, aus Ostghuta beispielsweise, aus Afrin, die Kinder, die Frauen, die durch die Trümmer irren, muss man sagen. Mhm. Das Bombardement von allen Seiten, kann Sie das noch erschüttern?
Auf alle Fälle, ja. Ich bin aus dieser Kommission hinaus, denn wir hatten keine Reaktion vom Sicherheitsrat, also von der internationalen Gemeinschaft. Niemand wird aktiv, damit in Syrien erstmal die Verbrechen, die begangen werden tagtäglich, dass die Schuldigen für diese Verbrechen, die hohen politischen und militärischen Verantwortlichen, zu Gericht kommen. Und zweitens, dass man doch mal aufhört. Wir sind im siebten Jahr und in diesen Tagen, gerade in diesen Tagen, sehen Sie, was geschieht. Nein, ich erschüttere nicht mehr, denn ich bin jetzt gewohnt. 7 Jahre tagtäglich habe ich solche Szenen gesehen.
Es wundert Sie aber auch gar nicht, dass diese Entwicklung eingetreten ist.
Wissen Sie, diese Entwicklung ist keine Entwicklung, ist nur Ausdauer des Krieges, nicht? Und was mich eigentlich, und ich kann es heute sagen, was mich eigentlich erstaunt hat, ist, dass Türkei interveniert, kämpft in Syrien und niemand hat etwas dagegen. Das ist eine Verletzung des internationalen Rechts.
Aber wenn sich die Weltgemeinschaft so schwach erweist, um überhaupt im Syrien-Konflikt irgendeine Rolle zu spielen, dann ist das ja auch kein Wunder, dass man eben solche Leerstellen, um es mal so zu formulieren, auch in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel die Türkei.
Ja, wissen Sie, die Türkei macht wieder einmal, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie interveniert in Syrien, aber diesmal interveniert sie aus politischen Gründen, nicht gegen die Kurden und die vielen zivilen Opfern, nicht? Das kann man nicht dulden, nicht? Mhm. Aber eben in Syrien haben wir alles gesehen, nicht? Total Impunity, Straffreiheit und vor allem Menschenrechte, also die Achtung der Menschenrechte, kommt nicht in Frage. Also Menschenrechte existieren in Syrien nicht.
Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass Sie ja Mitglied der Untersuchungskommission der UNO waren. Sie sind dann im August 2017, ist noch gar nicht so lange her, haben Sie gesagt, nee, mit mir nicht mehr. Ich kann da nichts verändern.
Ja, und ich möchte nicht ein Alibi sein für die internationale Gemeinschaft, dass wir doch etwas tun als Kommission. Diese Kommission, so wichtig war sie am Anfang, so keine Bedeutung heute mehr hat.
Nicht? Ist ja auch ein Thema eigentlich, wie stark eigentlich überhaupt die UNO in der Weltgemeinschaft ist. Sie haben gesagt, in Syrien gibt es nur noch das Böse.
Ja.
Schlimm, ein schlimmer Befund.
Natürlich ist es, denn am Anfang hatten wir eben die moderate Opposition, aber in kurzer Zeit hat die Opposition auch Verbrechen begangen. Also, wie gesagt, alle sind böse. Aber das war nach 1, 2, 3 Jahren des Krieges und das geht weiter. Hm. Und das Böse ist immer größer und die Opfer sind immer mehr. Zivilisten und Kinder, Familien. Ich würde sagen, heutzutage, wie kann man das dulden? Wie können die Staaten das dulden, dass das geschieht? Und wissen Sie, heutzutage sind wir mehr informiert, nicht? Wir sind jeden Tag informiert und wir sehen die Bilder. Da haben Sie gesehen, die Bilder mit diesen Kindern, die verwundet sind und so weiter. Und niemand, doch viele sagen Worte, verwenden viele Worte, aber niemand wird aktiv um Frieden in Syrien.
Es hat viel mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun. Sie haben ja auch in der Kommission gearbeitet, Sie haben viel gesehen, Sie haben viel gehört. Es hat ja mal, wenn man so will, kurz mal ein Fünkchen Hoffnung gegeben, dass es eventuell Frieden dort geben könnte, um den Preis, dass Assad einfach als Machthaber weiter installiert wird, unter dem Motto, irgendwann setzt sich das alte Regime mit Hilfe der Russen wieder durch. Wie stehen Sie zu so einer Analyse? Muss man sozusagen diesen Preis eventuell bezahlen, damit überhaupt die Region wieder zur Ruhe kommt?
Ja, wissen Sie, ich bin erstens interessiert an Justiz, also Gerechtigkeit. Also ich möchte, dass ein Tribunal zustande kommt und anfangen kann zu arbeiten, denn es hat so viel zu tun. Natürlich, wenn man Frieden erreichen kann, muss man mit den Institutionen sprechen. Und soweit Assad Präsident ist, muss man mit ihm sprechen, um Frieden zu erreichen. Man hat auch in Ex-Jugoslawien mit Milosevic gesprochen, um Frieden zu erhalten. Dayton Peace. Aber hier eigentlich ist es viel schwieriger, nicht? Erstens, weil die Regierung und Präsident Assad zu einer Verhandlung am Tisch eigentlich nicht willig ist. Aber ich finde, dass vor allem am Anfang hat man große Fehler gemacht. Man ist nicht sofort interveniert, politisch nicht, aber
gut. Wer könnte das auch, Frau Del Ponte? Ich meine, die Russen haben mehr oder weniger klar gesagt, wo sie stehen. Die Amerikaner halten sich ein bisschen zurück, beziehungsweise haben einen Teil der Rebellen unterstützt. Die Europäer spielen gar keine Rolle.
Ja, stimmt. Sie haben die Lage genau gesehen, wie es aussieht. Aber eben, es liegt vor allem an Russland und Vereinigten Staaten. Die UNO ist eine sehr wichtige Institution, aber heutzutage hat sie keine Möglichkeit, direkt zu intervenieren. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, das war so organisiert, dass es doch zu guten Resultaten kam. Heutzutage, wenn man nicht eine Reorganisation der UNO macht, wird man nicht imstande sein, etwas aktiv, proaktiv zu sein, um Frieden zu erhalten oder zu erreichen auf der Welt.
Sind wir uns einig, der Mensch steht fassungslos davor. Es gibt Dutzende von Missionen, UN-Missionen. Es gibt Tausende von UN-Mitarbeitern. Es gibt die Zentrale in New York. Es gibt Hunderte von Staatsmännern und Frauen, die sich da immer treffen, jedes Jahr zur Generalversammlung. Und
nichts geschieht, Wirkliches. Ja. Schauen wir nur an Syrien, nicht? Sicherheitsrat kann nicht entscheiden. Und warum? Weil Vetorecht. Also Russland, China opponieren. Und das bedeutet diese Unmöglichkeit, etwas zu tun.
Und was machen wir damit? Das System ist ja nicht in der Lage, sich selbst zu reformieren.
Nein, aber vielleicht werden doch diese Situationen, und wenn sie noch schlimmer werden, werden sie doch nach einer Reorganisation rufen, nicht, dass es sonst unmöglich war, so weiterzumachen. Mhm. Nicht? Generalsekretär Kofi Annan wollte schon eine Reformierung machen und er konnte es nicht. Aber heutzutage sind wir an einer Schwelle, die wirklich, das ist der letzte Moment. Mhm. Und sehr wahrscheinlich wird geschehen. Hoffen wir im Guten.
Sie hören HR Info, das Interview mit der hessischen Friedenspreisträgerin Carla Del Ponte, frühere Chefanklägerin, insbesondere im ehemaligen Jugoslawien. Frau Del Ponte, zu dieser Sendung gehört immer die sogenannte Interviewbox, die steht da links vor Ihnen. Wenn Sie mal den Deckel aufmachen und gucken, was da drin ist, man könnte einen Schrecken kriegen, aber ich glaube, Sie sind unerschrocken genug. Schauen Sie mal.
Wer weiß.
Vielleicht beschreiben Sie ein bisschen, was Sie da sehen.
Das ist eine Schlange,
keine
oder?
Echte, muss man sagen. Schlange, ja.
Zum Glück, die habe ich nicht gerne.
Ja, aber Sie wissen schon, warum ich das da reingelegt habe. Das Thema Schlange, irgendwie spielt das immer eine Rolle, wenn es um Ihr Leben, insbesondere um Ihre Jugend geht.
Haben Sie mein erstes Buch gelesen?
Das hat eine sehr prominente Rolle, die Schlange, nämlich die Jagd gemeinsam mit Ihren Brüdern nach Schlangen. Ich wusste bis dato noch gar nicht, dass es im Tessin so viele Giftschlangen gibt. Das hat mich damals auch überrascht. Aber mich würde schon interessieren, warum das so wichtig für Sie war. Ist das aber mal auch, um zu zeigen, ich bin ein mutiges Mädchen gewesen?
Ich weiß es nicht, ob ich ein mutiges Mädchen gewesen bin. Ich weiß
es nicht. Aber beschreiben?
Ich hatte drei Brüder, also musste ich mutig sein.
Ja,
nicht?
Klar.
Sonst hatte ich eine schwere Existenz, also musste ich. Das hat mir nicht den Charakter ausgebildet. Aber ja, ich bin hineingewachsen. Es ist nicht, dass ich von einem Tag zum anderen plötzlich nicht irgendetwas... Ich bin hineingewachsen. Eben als Kleinkind haben wir eben diese Schlachten.
Die echten wohlgemerkt, ja,
nicht?
Klar.
Und dann auch dieser Sinn an Gerechtigkeit. Nicht? Das ist mir von Anfang an, war mir...
Die Familie spielt da eine große Rolle.
Die Mutter spielt eine große Rolle, die Familie spielt eine große Rolle. Und dann, als ich Jus studiert hatte, muss ich sagen, dass es war nicht so... Interessant, nicht? Das war ziemlich langweilig.
Ja.
Die einzige Materie, die mir ein Interesse weckte, war Strafrecht.
Mhm.
Strafrecht, denn im Strafrecht habe ich diese Humankomponente gesehen, nicht? Die Opfer, die nach Gerechtigkeit rufen und so. Und als ich dann fertig war, wollte ich eben im Strafrecht tätig sein. Aber in den 80er Jahren waren nur Männer Untersuchungsrichter, Staatsanwälte, vor allem im Tessin, nicht? Und dann, als ich gesagt habe, ich möchte Untersuchungsrichter oder Staatsanwältin, habe ich gesagt, das geht doch nicht. Ich musste eine besondere Befragung unterstehen, nicht?
Ja, ja.
Und ich erinnere mich, ich war sehr wütend, als er mich gefragt hat, ob ich war kurz verheiratet und ob ich Kinder haben wollte.
Ja, ja.
Also das war ein Skandal,
nicht?
Für mich, nicht? Oder? aber dann wurde ich doch ernannt und da habe ich eben im Strafrecht als Untersuchungsrichterin und später Staatsanwältin und ich habe mein ganzes Leben für die Opfer gekämpft.
Wenn man das liest, was Sie so alles gemacht haben, läuft es einem ja persönlich auch ein bisschen kalt den Rücken runter. Sie waren im Kampf gegen die Geldwäsche in der Schweiz unterwegs. Sie waren Mafiajägerin, letztlich auch eine Vertraute von Falcone, dem Staatsanwalt, der in Italien auch von der Mafia umgebracht worden ist. Sie sind dann Chefanklägerin später gewesen für das ehemalige Jugoslawien, verbunden mit den Namen Milosevic, Karadzic, Mladic. Jeder Name kommt einem ja da schwer über die Lippen. Und Sie haben mal gesagt, das fand ich muss das mal kurz zitieren, das hat mich auch sehr berührt, dieses Zitat, wenn Sie sagen, diese Arbeit können Sie nur machen, wenn Sie emotional nicht involviert sind.
Ja.
Also gemünzt war das auf die Gräuel im ehemaligen Jugoslawien, Srebrenica und alles Mögliche, was man da erlebt hat. Wie geht das denn?
Ja, wie es geht, kann ich Ihnen nicht
aber
sagen.
Aber Sie können das, Sie können den Schalter
aber
umlegen,
ich,
oder?
Und man muss.
Ja, ja, klar.
Ich habe eben in Den Haag in meinem Büro Leute gehabt, die nach einem oder zwei Jahren weg mussten. Nicht? Denn sie haben es nicht mehr toleriert, dass sie weiter an diesen Gräueltaten arbeiten. Und hatten eben gesundheitlich, waren sie, wie sagt man auf Deutsch?
So nervlich einfach.
Eben, ja.
Ja, ja.
Wir hatten sogar einen Psycholog, der bei uns tätig war, für die Opfer, die als Zeugen aussagen mussten, aber auch für meine Mitarbeiter nicht. Und ich hatte den Psychologen zu mir kommen lassen im Büro. Und ich wollte wissen, wer von meinem Büro so einen Psychologen benutzt. Denn ich hatte gemeint, dann wäre er nicht im richtigen, an der richtigen Stelle.
Also
oder?
Sie haben ihn nicht gebraucht, offenbar.
Eben. Und der Psychologe hat es mir nicht gesagt. Aber natürlich nicht. aber ich habe trotzdem versucht. Denn eben, man muss die Emotionen beiseite lassen.
Wie geht das
sonst,
denn?
Sonst meine, geht es nicht.
Sie haben mit Frauen gesprochen, die übelst missbraucht worden sind.
Doch, sagen wir... Der einzige Moment, der emotional ist, ist eben die Begegnung mit den Opfern.
Mhm.
Aber das tut gut, denn das motiviert die Arbeit.
Ja.
Aber keine Emotion, wenn sie vor diesen Taten stehen. Wenn sie an Ort und Stelle, wo die Verbrechen begangen worden sind, wo die Massgräber sind, wo sie diese Leichen sehen. Da müssen sie nur im Kopf haben, was sie zu einer Anklageschrift kommen können. Und sonst Emotionen muss man weglassen. Sonst, ich hatte mir immer gedacht, wenn ich nicht mehr gut schlafen kann, geht es nicht mehr gut.
Und das war immer garantiert.
Ich habe immer sehr gut geschlafen.
Wahnsinn, muss ich da sagen.
Zum Glück.
Es ist schon eine Weile her, dass Sie Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals gewesen sind. Und die Frage ist ja im Grunde genommen, was ist davon übrig geblieben? Abgesehen natürlich viele Erinnerungen. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie im Grunde genommen das alles mal niederschreiben müssten. Aber gibt es heute noch sowas wie eine unmittelbare Berührung? Gibt es, ich sage es auch einfach mal, Bedrohungen beispielsweise? Sie haben ja damals sich letztlich mit der serbischen Mafia, mit den serbischen Eliten angelegt. Wirkt sowas nach oder sind Sie da raus?
Ich sollte es aber nicht sagen eben, aber ich bin total frei von Bedrohungen. Ich fühle mich total...
Kommt nichts mehr.
Ja. Zum Glück nicht. Ja. Und wie können Sie ruhig leben, wenn Sie... nein, das nicht, auf alle Fälle nicht. Aber weil ich eben niemandem mehr schaden kann, wissen Sie?
Ja gut, aber es könnte ja Rache geben.
Das soll die ja Rache, nicht, aber mit der Zeit auch die Rache. Nicht, wenn man mit anderen beschäftigt ist, die Rache kommt nachhinein. Aber ich glaube nicht, ich bin jetzt eine alte Frau, also was wollen Sie sich an mich rachen? Denn bis anhin bin ich schon angekommen und glücklich angekommen. Und ich bin froh von dem, was ich gemacht habe. Und jetzt ist es soweit, dass ich abbrechen muss, total abbrechen muss. Auch keine Interview mehr geben.
Zu dem Thema.
Ich muss verschwinden. Ich meinte, ich hatte viel Erfolg gehabt, internationale Justiz, mit dem Jugoslawien-Tribunal, mit dem Ruanda-Tribunal. Jetzt mit Syrien muss ich aber mir sagen, also wir haben einen Rückschritt gemacht, leider. Aber ich glaube trotzdem immer noch an diese internationale Justiz.
Würden Sie es nochmal machen?
Wir müssen, nicht ich, aber meine Nachfolger müssen weiter kämpfen, damit das zustande kommt. Gerechtigkeit für die Opfer, immer. Und dass die hohen politischen und militärischen Verantwortlichen für diese Verbrechen vor Gericht kommen. Darum muss man immer weiter kämpfen. Carla del Ponte hat es gemacht. Ich, wie gesagt, ich werde zurückgehen und schlagen wieder.
Sie sind natürlich Juristin, Sie sind keine Politikerin. Aber wenn Sie heute erleben, dass zum Beispiel Serbien in die Europäische Union drängt, ein Land, in dem ja der serbische Nationalismus nach wie vor fröhliche Urstände feiert, wie man in Deutschland sagt, und auch bestimmte Leute, die Sie verfolgt haben, Mladic, eigentlich sowas wie Nationalhelden sind. Geht das?
Ja, wissen Sie, wir haben immer, ich weiß nicht, wie viele Male ich nach Brüssel gegangen bin und in den europäischen Hauptstädten, um unsere Strategie zu erarbeiten. Das heißt, diese Länder, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, können nicht in die Europäische Union, wenn sie die Kriegsverbrechen nicht verhaften. Und das hat dann geklappt.
Wollten die das hören?
Nein, sie wollten es nicht hören. Aber wir konnten sie überzeugen, es zu tun. Und dann haben sie es doch akzeptiert.
Aber es ist ja in Serbien noch nicht aufgearbeitet, oder?
Nicht in Serbien, ich meine, die Europäische Union als Bedingung setzt, zuerst Kriegsverbrechen verhaften. Mhm. Und dann könnt ihr weiter, damit ihr in die Europäische Union kommen könnt. Natürlich, jetzt ist es soweit, sind alle verhaftet worden, 161 hohen Angeklagten. Aber wie Sie sagen, wir sind noch nicht so weit, dass es dieses Nationalismus, dieses negative Nationalismus, immer noch. Aber das ist dann ein politischer Pensum, nicht? Das müssen die politischen Behörden erreichen. Die Justiz hat seine Tasche erledigt, nicht? Alle diese hohen Verantwortlichen sind vor Gericht gekommen.
Also jetzt, insofern sind Sie auch zufrieden mit?
Doch, ja. Aber jetzt müssen die Politiker ihren Teil.
Wäre ja zu wünschen, wenn das in Syrien irgendwann auch mal der Fall werden sollte.
Ja.
Ich würde Sie abschließend gerne noch zur Rolle Deutschlands fragen. Sie haben ja hier den Hessischen Friedenspreis bekommen. Ich fand sehr amüsant eine Episode, die Sie über Joschka Fischer beschrieben, der ja mal deutscher Außenminister war. In Hessen ja eine wichtige Figur. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
Nein,
er hat
das
ja hier sozusagen seine politische Basis. Und er hat Ihnen ja auch mal eine Schüssel Kekse weggefuttert, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls beschreiben Sie einen Besuch, wo er sich erstmal über die Kekse hermacht, was hier eigentlich auch
die Biskuit, wie alle Biskuit gegessen hat, aber in wenigen...
Es wundert allerdings hier in Hessen auch niemanden.
Joschka Fischer, sehr intelligent.
Sie waren ein Fan.
Sehr intelligent. Ich habe selten so intelligente Leute getroffen als Joschka Fischer, muss ich Ihnen
sagen.
Weil
der zum Punkt kommt, oder?
Nicht nur im Ganzen, wie auch wie er sich ausdrückt, wie das Wissen, das er hat und wie er die Sache sieht. Also er hat mit uns kooperiert, viel kooperiert eben und die Biskuit gegessen und viele Biskuit gegessen. Und dann, ich hatte gerade gelesen in der Zeitung eben, dass er abgenommen hat und dann habe ich gemeint, wenn er so viel Biskuit isst, aber ich habe damals nichts gesagt.
Ändert sich bei ihm auch immer, ja.
Ja, ich weiß, als er eine offizielle Visite, da war ich noch Bundesanwältin, er machte eine offizielle Visite als Minister für Foreign Affairs in Bern und am Morgen, früh am Morgen hat er Jogging gemacht und die Bodyguards, die mit mir auch waren, haben sie gesagt, sie hätten Mühe gehabt, mit ihm nach zu rennen, nicht?
Die Zeit gab es mal bei ihm, aber nochmal zurück zur Rolle Deutschlands. Ich meine, wir legen ja Wert darauf, dass das hier ein Rechtsstaat ist und wird auch immer wieder betont, wie viele Länder, zumindest Mitgliedsländer der Europäischen Union auch. Und trotzdem fragt man sich ja, das Land hadert auch so ein bisschen mit seiner internationalen Rolle. Wollen wir jetzt sowas wie eine größere, wichtigere Macht in der Weltpolitik sein? Müssen wir uns mehr einmischen oder ziehen wir uns eher zurück? Und welche Chancen hätte man beispielsweise über die Verfolgung von Recht eventuell da? Wie sehen Sie da die Rolle Deutschlands auch in dieser Gemengelage?
Ich sehe, dass Deutschland viel macht und es ist fantastisch für die Flüchtlinge, nicht?
Was ja auch nicht unumstritten ist, wie Sie
wissen.
Das ist
nicht umstritten und einige politische Probleme für eure Kanzlerin gewesen sind, aber die hat sie gut, wie sagt man das?
Also Sie würden auch sagen, wir schaffen das?
Doch. Dann muss ich sagen, über internationale Justiz, nicht? Deutschland eröffnet Strafverfahren, aber sonst, wir haben auch kooperiert mit Deutschland, auch für Syrien, nicht? Dass sie Strafverfahren hier eröffnet haben gegen syrischen oder nicht syrischen oder Foreign Fighters, das heißt
Kämpfer, deutsch-syrischen die nach Syrien gegangen sind.
Kämpfer. Ich glaube, wissen Sie, es ist immer schwer, dass eine Nation, ein Land sich so betätigt, dass er über die anderen geht, nicht? Es muss immer dieser Gleichgewicht, nicht? Vor allem europäischen Staaten. Also umso mehr ist es wichtig, dass wir ein internationales Gerichtshof haben. Aber wir haben eines, nicht permanentes Gerichtshof, ICC. Aber für den Syria-Fall brauchen wir einen Tribunal.
Wie lange wird das dauern, bis Assad vor dem internationalen Gerichtshof steht, vor irgendeinem?
Wer weiß. Aber ich bin immer der Hoffnung, dass er einmal vor einem internationalen Gericht erscheinen muss.
Wer schickt ihn dahin?
Ja.
Wer schickt ihn dahin?
Wissen Sie, sobald ein Gerichtshof zuständig wird, nicht? Denn bis jetzt gibt es eben kein Gericht, der zuständig ist für das. Also geschieht nichts. Aber es wird schon kommen. Sicher. Wissen Sie, Milosevic war Präsident. Wer hätte gedacht, dass er vor Gericht kommt? Niemand. Ich selber war in Sarajevo, als er noch Präsident war. Und die Opfer fragen nach Milosevic in Den Haag. Wissen Sie, wie ich ausgeschaut habe? Nein, wie mache ich es? Aber wichtig ist, nie nachlassen, nicht? Und auf einmal hatten wir Milosevic. Denn politisch war es eine Abwechslung gegeben und somit konnten wir Milosevic haben. Das Gleiche wird Assad sein. Die sind nicht ewig an der Macht.
Dankeschön, das war HR Info, das Interview mit Carla Del Ponte, der früheren Chefanklägerin zu den Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Sie hat jetzt den Hessischen Friedenspreis bekommen für ihr Engagement in einem bewegten Leben, für das Recht und gegen Kriegsverbrechen. Mehr dazu wird es in Kürze auch in einem Buch geben, auch ein Film ist in Planung. Dieses Interview können Sie als Podcast auf hrinforadio.de finden und nachhören. Mein Name ist Christopher Plass.